Wisst ihr, was das Schwierigste bei der Predigtvorbereitung ist? Sich zu überlegen, womit man anfängt. Mir fällt es auch dummerweise immer erst hier oben ein, dass ich mir nicht überlegt habe, womit ich anfange, mit welchem Satz. Egal, jetzt habe ich angefangen. Wisst ihr, ich habe vor einiger Zeit mal auf YouTube so ein Interview gehört von jemandem, da gibt es so einen YouTube-Kanal, das ist von einer Sektenaussteigerin, von den Jehovaszeugen, und sie hat eine andere interviewt, die ist aus einer Freikirche ausgestiegen. Und dann erzählt sie so ein bisschen was über die Freikirche, wie man da reinkommt. Und dann erzählt sie, perfekt, Erlösungswerk Jesu Christi, ich muss nur daran glauben, keine eigenen Werke. Aber dann kommen sie mit ihrer Moral. Und ich saß da nur und dachte, was läuft hier falsch? Was stimmt da nicht? Und es stimmt was ganz gewaltig nicht. Ich möchte mit euch eine Bibelstelle lesen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 6. Ich habe lange überlegt, ob ich das machen soll. Aber ich denke, es ist mal wichtig, dass wir mal ein bisschen Grundlagenarbeit machen. Und das nicht in der Bibelstunde, sondern hier am Sonntag Grundlagenarbeit machen. Hebräer, Kapitel 6, 1 und 2. Ihr müsst nicht mitschreiben, ihr Lieben. Ich hab ein Manuskript, könnt ihr alle gerne haben. Also da stehen auch alle Bibelverse drauf, stehen noch viel mehr drauf. Hebräer Kapitel 6, 1 und 2. Darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife übergehen, wobei wir nicht nochmals den Grund legen mit der Buße von Totenwerken und dem Glauben an Gott, mit der Lehre von Waschungen und der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Wir machen jetzt mal das Gegenteil. Wir beschäftigen uns damit mal. Und zwar mit den ersten beiden Dingen, die hier stehen, Buße und Glauben. Als ich heute Morgen hierher gekommen bin, bei diesem fantastischen Spätherbstsonnenschein, kam ich von Süden in einem Winkel, dass die Sonne genau von hinten kam, und ich stand an der zweiten Ampel und ich habe nicht erkennen können, ob sie rot oder grün ist. Sonst kannst du, weißt du, so als Autofahrer irgendwann nach ein paar Jahren, dann kann ich ein bisschen so gucken, da auf den Schatten in der Ecke gucken. Vielleicht ist an der anderen Seite noch eine Ampel, da war leider eine Linksabbiegerampel. Ich konnte es nicht sehen. Gut, zum Glück ist Sonntagmorgen, es war kein Mensch da, wir sollen ja keinen gefährden und behindern im Straßenverkehr. Das ist der erste Paragraph in der Straßenverkehrsordnung. Ich bin dann irgendwann rübergefahren. Ja? Ich weiß nicht, ob ich über Rot gefahren bin, muss ich ehrlich sagen. Das können wir im Straßenverkehr am Sonntagmorgen, wenn weit und breit kein Auto ist, wir gefährden keiner, dann müssen wir es ja irgendwann machen. Das Problem ist, wenn wir es geistlich so machen, wenn wir es in Glaubensding so machen, kann das richtig gefährlich werden. Und wir haben hier einen Begriff, steht ja immer noch auch in den Bibeln drin, die Herausgeber wollen das oft so, dass die Übersetzer das so schreiben, hier steht Buße. Das ist ein Wort, da kann kein Mensch was mit anfangen, was Buße ist. Wenn wir jetzt hingehen würden, wenn wir jetzt Stift und Zettel verteilen, jeder schreibt mal also ad hoc auf, was er jetzt meint, was Buße wäre, hätten wir bestimmt 10 Ansichten, was das sein könnte. Wir müssen biblisch mal klären, für uns, wir Gläubigen, müssen das mal sauber klären, was das eigentlich biblisch bedeutet. Glaube machen wir hinterher ein bisschen, das haben wir hier schon mal in einigen Predigen ganz breit durchgekaut. Sprechen wir dann noch mal kurz an. Aber was ist eigentlich Buße? Als der Jesus auf die Erde kam, berichtet uns Markus in seinem Evangelium, dass er sein Auftreten begann mit der Botschaft, tut Buße und glaubt an das Evangelium, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das Erste, was er ihnen sagte, war, tut Buße. Das muss unheimlich wichtig sein. Markus ist wahrscheinlich auch das erste Evangelium, das überhaupt aufgeschrieben wurde von den 4 Evangelien. Wahrscheinlich innerhalb der ersten 10 Jahre nach der Auferstehung. Also übrigens, es gibt in der Geschichte keine Person, in der Geschichte der Menschheit, wo so eine Biografie oder sowas Ähnliches wie eine Biografie so nah an dem Tod, in diesem Fall noch Auferstehung, von jemandem aufgeschrieben wurde. Das ist die bestbezeugteste Person in der Geschichte. Und Jesus von Nazareth, der Sohn Gottes, der tretet auf. Das Erste, was er sagt, ist, Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das muss unheimlich wichtig sein. Jesus Christus war der größte Bußprediger auf Erden. Guckt's in den Evangelien nach. Vergleicht's mit anderen. Niemand hat mehr Buße verkündigt als er. Man sagt gerne, ja, Johannes ist ja gekommen, um Buße zu verkündigen. Ja, aber Jesus hat das noch getoppt. Der hat noch mehr über Buße gesagt. Aber was ist Buße? Und dafür schlagen wir mal eine Bibelstelle auf aus Lukas 9, Vers 7. Lukas Evangelium, Kapitel 7, Vers 29. Und hier spricht Jesus über Johannes den Täufer, dass er der Vorläufer ist vor dem Messias. Und dann steht hier über das Volk geschrieben. Und das ganze Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott Recht, indem sie sich taufen ließen mit der Taufe des Johannes. Das war eine Bußtaufe. Aber sie gaben Gott Recht, dass sein Urteil und seine Sicht stimmt. Ich stelle mich drunter, das heißt Buße tun. Was sagt Gott eigentlich? Lass uns das mal abrisshaft kurz durchgehen. Ich gehe davon aus, dass hier fast alle gläubig sind und die Bibel einigermaßen kennen. Deswegen verzeiht mir, wenn wir das ein bisschen im Telegram-Stil machen. Und der es nicht kennt, der fängt vielleicht was auf, was er braucht. 2. Timotheus 3,16. Das ist ja diese berühmte Inspirationsbibelstelle, sagen wir manchmal. Ich ärgere mich dann immer als ehemaliger Krankenpfleger, der ein bisschen Latein und Griechisch Vokabeln pauken musste. Das ist eigentlich eine Expirationsstelle. Da steht ja nämlich drin in 2. Timotheus 3,16, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und dann steht weiter, wozu sie nützlich ist. Aber sie ist von Gott eingegeben. Die Bibel, die wir haben, ist irrtumslos und uneingeschränkt glaubwürdig. Wenn ich Buße tue als Ungläubiger, dann muss ich mich dem beugen, dass das stimmt, was hier steht. Sonst funktioniert gar nichts. Das hat die Erlösung keinen Wert mehr. Das ist das Erste, das Wichtigste. Da dürfen wir auch nicht dran rütteln lassen später. Da müssen wir Haltung einnehmen. Buße heißt, seine Gesinnung oder seine Einstellung ändern. Und nicht irgendwohin ändern, sondern der Einstellung Gottes anpassen, seinen Werten unterwerfen, seine Gesinnung. Was ist Gesinnung? Das ist eine Haltung einnehmen. Und das ist die Haltung, die wir eingenommen haben. Die Bibel ist Wahrheit. Und da ist nicht irgendwo Wahrheit drin und wir müssen suchen, was es sein könnte. Am besten machen es ungläubige Theologen, gottlose Theologen, die das für uns übernehmen. Nein, die Bibel ist wahr und da verlassen wir uns drauf. Und was drin steht, stimmt. Und da steht Folgendes drin. Im Hesekiel 33. Und das sind ja die großen Bußprediger des Alten Testamentes, die Propheten. Und da steht im Hesekiel 33, Hesekiel 33, Vers 12. Und du, Menschensohn, sprich zu den Kindern des Volkes, den Gerechten wird seine Gerechtigkeit nicht retten an dem Tag, da er sich versündigt. Und den Gottlosen wird seine Gottlosigkeit zu Fall bringen an dem Tag, wird seine Gottlosigkeit nicht zu Fall bringen an dem Tag, da er von seiner Gottlosigkeit umkehrt. So wenig wie den Gerechten seine Gerechtigkeit am Leben erhalten wird an dem Tag, da er sündigt. Gott sagt uns hier was in diesem Wort der Wahrheit. Du kannst nichts tun als Supermensch, der gut bürgerlich ist, super erzogen ist, immer ehrlich und aufrichtig. An dem Tag, wo du dich versündigst, hast du verloren. Du bist unter dem Gericht Gottes. Du hast keine Ausflüchte. Du kannst auch nichts dagegen tun, dass dieses Gericht kommt. Und das ist kein Gericht, wo du mal ein bisschen ins Gefängnis kommst, danach kommst du wieder raus, wie bei uns Menschen. Sondern das Gericht Gottes, das Urteil Gottes ist, der Sünder wird zur ewigen Hölle verurteilt. Das muss klar sein. Das hat der Jesus dauernd den Leuten gesagt. Und wir können auch nichts tun, uns da rauszuholen. Wisst ihr, wenn in unserer Welt jemand vor dem Richter steht, vor einem weltlichen Gericht, weil er geklaut hat wegen mir. Und dann sagt der Angeklagte, aber Herr Richter, sehen Sie doch mal mein ganzes Leben an. Ich habe soziale Arbeit geleistet, ich habe ein Ehrenamt und alles Mögliche. Ich spende Geld ohne Ende. Jetzt habe ich mal 5 Minuten geklaut, das ist doch nicht schlimm. Da wird der Richter zu ihm sagen, wissen Sie was? Ich verurteile Sie auch nicht wegen Ihren guten Taten, sondern wegen den 5 Minuten, in denen Sie geklaut haben. Und die Strafe darauf ist das. Und dann kriegt er sein Urteil. Und bei Gott ist das überhaupt gar nicht anders. Das kommt genauso. Und ich kann nichts tun als Mensch, um das ungeschehen zu machen. Das lehrt die Bibel deutlich. Psalm 49. Psalm 49, 7 bis 10. Und da steht im Psalm 49, 7 bis 10. Sie verlassen sich auf ihr Vermögen und prahlen mit ihrem großen Reichtum. Da denkst du, hoppala, das kennen wir doch irgendwoher. Der schöne Wohlstand. Und doch vermag kein Bruder den anderen zu erlösen. Er kann Gott das Lösegeld nicht geben. Zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen. Er muss davon abstehen auf ewig. Damit er für immer leben könnte, die Grube nicht sähe. Ich kann nichts tun. Ich kann mein Leben nicht loskaufen. Das muss klar sein. Das kann nur Gott tun. Schlagen wir eine Bibelstelle auf. Und die ist gewaltig, steht in Offenbarung 9. Das ist dieser Teil in der Offenbarung, wo die großen Gerichte kommen. Und da steht eigentlich was Erschütterndes drin. Offenbarung 9, Vers 12. Wie ich sagte ja eben, es ist wichtig, dass Gottes Sicht eingenommen wird. Dass die Gesinnung und die Haltung dahingehend verändert wird, wie es Gott es sieht, nicht wie wir es sehen. Und hier steht in Offenbarung, da habe ich einen Tippfehler. Offenbarung 9, 21 steht Folgendes. Und sie taten nicht Buße, weder über ihre Mordtaten, noch über ihre Zaubereien, noch über ihre Unzucht, noch über ihre Diebereien. Das sind die 4 großen Sünde der Menschheit in der Endzeit, eigentlich schon immer. Aber es wird sich, und das sehen wir ja heute, wo das hingeht, dass wir sind so weit, dass wir Unzucht per Gesetz schützen noch. Das ist alles an sexueller Unmoral, was Gott verboten hat, dann darfst du eigentlich nicht mal mehr sagen, dass das nicht in Ordnung ist. Da greifst du die Leute schon ja persönlich an. Wisst ihr, was Gott tut? Der macht die ganze Zeit nichts anderes in der Bibel, als den für Sünde verdorbenen Menschen anzugreifen. Und da kommen wir Menschen her und sagen in unserer Frechheit, das darf man aber nicht, das gefällt uns nicht. Aber das ist, was Gott tut. Und er ist am Ende auch der, der entscheidet, ob es uns passt oder nicht. Aber er sagt, was die Sünden sind, ihre Mordtaten. Wisst ihr, es ist furchtbar, dass Kinder mehr im Kinder- und Mutterleib ermordet werden, als in Kriegen sterben. Das ist die feigste Art, einem Menschen das Leben zu nehmen. Aber wir tun es mit solchen mörderischen Lügen wie, ja, mein Bauch gehört mir. Wieso, da ist eine fremde DNA drin. Seit der Zeugung. Geht nicht. Aber das sind die, und das glaube ich, wir müssen es den Menschen klar machen, damit die, wisst ihr, da passiert doch keine Bekehrung, wenn jemand... Ja, ich habe ja auch mal ein paar böse Taten getan und vielleicht melde ich mich in irgendeiner Evangelisationsveranstaltung oder ich spreche ein Übergabegebet und nehme den Herrn Jesus als meinen persönlichen Erretter an. Aber es ist nie wirklich Buß geschehen, dass ich mich dem Urteil Gottes tatsächlich unterworfen habe. Dass das, was er Sünde nennt und ich mich dem unterwerfe dann, das ist Sünde und ich bin ein Sünder. Die Bibel sagt, alle Menschen sind Lügner im Römerbrief. Sind wir alle. Und die zweite Lüge ist, wenn du jetzt denkst, ich habe noch nie gelogen. Wahrscheinlich die 200.000. Es erzählt immer jemand von einem Kreuzworträtsel, da stand die Anweisung, man sollte ein Wort aufschreiben, milde Form der Lüge. Und das Wort, das da reinkam, war eine Ausrede. Ich bin mal ehrlich, Ausreden machen wir doch nur, Ja, man soll das doch anders sehen, als wie es wirklich ist. Wenn mein Chef mich fragt, warum bist du 2 Stunden zu spät? Ja, die Schranke vom Bahnübergang ist so lange zu gewesen, hat wahrscheinlich einer gepennt, deswegen bin ich zu spät. Ich weiß doch genau, ganz genau. Ich hätte früher losfahren müssen, wäre ich pünktlich da gewesen, wäre ich vor dem Zug über den Bahnübergang rübergekommen. Weiß ich ganz genau. Ich erzähle Ihnen irgendeinen Unsinn. Da fängt es an mit der Unaufrichtigkeit. Und so sind wir Menschen und das muss der Mensch erkennen, sonst was bringt ihn dann irgendein Glaube? Da passiert keine Erlösung mehr. Und das müssen wir sehen. Wisst ihr, nachdem man das alles sieht, dass der Mensch nichts tun kann, und das ärgert uns vielleicht, dann müssen wir einfach mal sagen, wisst ihr was, dem, den es am meisten ärgert, ist Gott selber. Den ärgert es am meisten, dass der Mensch verloren geht. Und er unternimmt etwas. Und er hat den besten Rettungsplan, den es jemals für Menschen gab, den großartigsten, den hat er selbst in die Hand genommen, hat ihn verwirklicht. 1. Timotheus 2, 4 bis 7. Und 1. Timotheus 2, Vers 4, das ist ja diese berühmte Bibelstelle. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit, für das ich eingesetzt wurde, also Paulus, als Verkündiger und Apostel. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, als Lehrer der Heiden, im Glauben und in der Wahrheit. Gott selbst gibt seinen Sohn. Jesus kommt selber. Er wird Mensch, um menschliches Leben anzunehmen, damit er bezahlen kann für unsere Sünden. Das ergibt ja auch erstmal Sinn, wenn der Mensch erkannt hat, dass er ein Sünder ist, wenn er Vergebung nötig hat, dass er einen braucht, der das Lösegeld zahlt, dass er ihn aus den Klauen des Teufels befreit. Und dass es Erlösung nur auf diesem Weg gibt. Jesus sagte, das hatten wir erst letztens in der Bibelstunde, es gibt einen breiten Weg und einen schmalen Weg. Es gibt eine weite Pforte und eine enge Pforte. Und nur durch die enge Pforte über den schmalen Weg werden wir gerettet. Wir werden nicht gerettet, weil wir gute Werke tun, weil wir hier auf der Gemeindeliste stehen. Das interessiert Gott überhaupt nichts, ob du auf der Liste dieser Gemeinde stehst oder hier Mitglied bist. Das ist entscheidend, ob du durch die enge Pforte gegangen bist. Das ist die Wahrheit. Das ist so, wie es Gott sieht, wie er es macht. Das ist sein Rettungsplan. Nur über Jesus, der die Tür ist zum Vater. Und da passen keine eigenen Werke rein, die ich bringen könnte. Sondern nur, dass ich mich dem Urteil Gottes unterwerfe. Und dann gibt es so eine Sache, die müssen wir noch dazu nehmen. Apostelgeschichte 26, Vers 20. Denn wir sind mit Buße noch nicht am Ende. Da ist Buße noch nicht zu Ende an diesem Punkt. Und in Apostelgeschichte 26, Vers 20. Apostelgeschichte 26, Vers 20. Und da spricht dann Paulus zu dem König Agrippa damals, wo er sich verantworten soll für das, was er tut. Da sagt er, sondern ich verkündigte zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem und dann im ganzen Gebiet von Judäa und auch den Heiden, also alle Nichtjuden, sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren, indem sie Werke tun, die der Buße würdig sind. Wenn jemand umkehrt zu Gott, wenn er wirklich seine Gesinnung ändert und sie Gott unterwirft, dann fängt er an, Dinge zu tun. Johannes der Täufer nannte das mal, das sind die Früchte der Buße, die der Buße würdig sind. Aber was passiert denn dann? Dann können wir an Zachäus denken. Als er Jesus aufgenommen hat in sein Haus, als er Buße getan hat, dann ist er hingegangen und sagt, Jesus, weißt du, was ich jetzt mache? Ich gehe meine Schulden bezahlen, wo ich den Leuten zu viel Geld abgenommen habe. Ich gebe es ihnen zurück und ich gebe ihnen noch dazu von dem, was ich mir ehrlich verdient habe, zumindest nach dem Recht, das für die Zöllner galt. Ich gebe ihn sogar noch drauf. Ich bringe das in Ordnung, was ich gemacht habe. Und ich höre damit auf, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das ist Buße, wenn jemand seine Gesinnung Gott unterwirft, wenn er akzeptiert, dass Jesus die einzige Rettung ist und hingeht und von seinem Weg geht, den er gegangen ist, den verkehrten Weg verlässt und Gott nachfolgt und Dinge in Ordnung bringt, wo er kaputt gemacht hat, wenn das geht. Es gibt Dinge, du kannst nicht kaputt machen. Wenn du eine Familie zerstört hast, eine Ehe zerstört hast, dann wirst du vielleicht auch mit leben müssen. Aber die Dinge, wo man in Ordnung bringen kann, wenn sich einer bekehrt, bekehrt sich der Geldbeutel mit, das muss klar sein. Erzählt einer zeugnishaft, hat sich bekehrt und dann hat er auf der Arbeit das im Büro immer so gemacht, so wie alle anderen auch, ne? Durch die Büroklammer mitgenommen, hier einen Kugelschreiber und die Papiere und die Zettel hier und alles für den Eigenbedarf. Stört doch keinen, Mensch, der Chef hat auch genug Geld, das juckt doch keinen. Ja, dann ist er hingegangen, hat alles aufgelistet, ehrlich, aufrichtig nach der Bekehrung, alles aufgelistet und in die Verwaltung geschickt. Und sagt, ich bin jetzt Christ geworden und das habe ich alles geklaut und ich will das wieder in Ordnung bringen. Und dann kam die Post zurück. So und so teuer ist, können Sie überweisen. Und dann tut man das. Der Gläubige hofft dann nicht darauf, dass wir sagen, naja, ist schon in Ordnung, das lassen wir jetzt so stehen. Die Fälle gibt es ja manchmal auch. Aber der Gläubige, der echt Buße getan hat, der nimmt das in Kauf. Der will das nicht stehen lassen. Der kehrt wirklich um von seinem Weg und der räumt wirklich auf. Und der wird dann auch nicht später kommen und sagen, ach, und diese Art von Moral ist auch Sünde. Ja, sowas kann man doch nicht sagen. Der echt Buße getan hat, der wird das niemals wagen zu sagen, weil er sich Gott unterworfen hat. Das ist Jakobus 4, Vers 7 und 8. Und das ist ja im Jakobusbrief. Jakobus ist ja, wir denken manchmal, Paulus ist streng und hart, aber Paulus nimmt sich erstmal lange Zeit, immer die Erlösung zu erklären und dann sagt er den Leuten, was los ist. Jakobus ist ein bisschen anders, der macht das gleich. Und er sagt hier im Kapitel 4, Jakobus 4, 7 und 8, so unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, nahet euch zu Gott, so naht er sich zu euch, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Also wenn es um Errettung geht, dann ist es kein lieber, netter Gott. Sondern er fordert auch von uns, weil er so heilig ist. Und wenn er uns alles vergibt und den perfekten Rettungsplan durchgezogen hat, seinen eigenen Sohn geopfert hat, der tatsächlich gestorben ist für die Schuld der Menschen, der erwartet von uns, dass wir auch wirklich aufräumen. Dass wir wirklich unsere Hände reinigen und hingehen. Und die Sachen in Ordnung bringen und dass wir sie nicht mehr tun. Wisst ihr, es ist nicht so, wenn ich Spaß dran hatte, zu klauen vorher und ich tue Buße und zwei Wochen mache ich es wieder, dann war es kein, das ist nicht Buße. Sondern wenn ich wirklich diesen Weg lasse, das ist Buße. Und hier, für uns Gläubige mal, die wir schon gläubig sind, für uns hört Buße tun ja nicht auf, das ist ja nicht einfach nur einmal punktuell abgeschlossen. Bei der Bekehrung ist das der Beginn, Buße zu tun. Und übrigens, Luther war ja ein ganz rauer Geselle, der konnte ganz, ganz brutale Sachen manchmal sagen. Und der sagte mal, Buße ist ein fröhliches Geschäft. Und genau das ist es eigentlich. Buße ist nicht Erbsen in die Schuhe schmeißen, 20 Marienkränze durchbeten oder sich, Extrembeispiel, sich irgendwie selbst geißeln oder solche Geschichten. Oder mir muss es jetzt mal schlecht gehen, weil ich es falsch gemacht habe. Manchmal züchtigt Gott auch, aber dann übernimmt er das Maß der Zucht. Buße tun heißt, endlich die richtige Haltung einnehmen, die vor Gott gilt. Und das ist nicht traurig. Aber wisst ihr, was dann manchmal passiert? Normal strukturierter Mensch bereut das, was er vorher getan hat. Und das kann wehtun. Das kann richtig wehtun. Wenn dir erstmal bewusst wird, was den Sohn Gottes ans Kreuz gebracht wird, dass meine Taten waren. Das, was ich verbockt habe, das hat ihn am Kreuz umgebracht. Na gut, nicht wirklich. Er hat sein Leben selbst gegeben. Er sagt ja, ich lege mein Leben nieder. Keiner nimmt es von mir. Und er sagt ja am Kreuz, ja, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Er hat das Leben selbst niedergelegt. Aber für uns, für jeden Menschen, für diese Verbrechen, die wir begangen haben, hat er bezahlt. Und hier steht im Jakobus, er sagt, heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Mal ganz bewusst an uns Gläubige, was will da noch im Herzen auf einem Thron sitzen? Was ist uns noch genauso wichtig wie Gott? Vielleicht ich selber? Wir schlagen nochmal Apostelgeschichte 26 auf. Und das sind zwei Verse vorher, wo wir eben gelesen haben, Apostelgeschichte 26, Vers 18. Um ihnen, also Paulus spricht wieder, ich lese mal von Vers 17. Und ich will dich erretten von dem Volk und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende. Also Gott sendet Paulus unter die Heiden. Und er sagt, warum? Um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Paulus erehrt den Auftrag, nicht rumzureisen und sagen, Glaube, 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 es ist alles super. Nein, er sagt dir, du sollst in Umkehr, Buße verkündigen, sie sollen sich bekehren, weg von der Finsternis, von diesem furchtbaren, trüben Leben in der Sünde hin zum Licht. Wir Gläubigen, wir wissen alle, wer das Licht ist. Das ist der Herr Jesus, der von sich selber sagt, ich bin das Licht der Welt. Und zu dem hin sollen sie sich bekehren. Und das heißt, weg von der Herrschaft des Satans. Und der Prophet nennt ihn im Alten Testament nicht umsonst den Treiber, der die Leute verrückt macht. Und in welcher Zeit war das anschaulicher als heute, wie er die Leute treibt und jagt und in Angst jagt. Und den anderen und demnächst nur noch mit Hass und Vorurteilen begegnen. Wir sind ja eine super aufgeklärte Gesellschaft. Ne? Wir sprechen ja ganz offen über Vorurteile. Aber wehe, einer hat nicht meine Meinung, dann habe ich viele Vorurteile. Und das ist satanisch. Das ist die Herrschaft des Satans, wenn der Mensch so wird. Und davon sollen die Leute sich wegbekehren, davon sollten wir uns wegbekehrt haben. Das gilt nicht mehr, sondern wir beim Herrn Jesus, wir sind ehrlich. Der Gläubige arbeitet daran, dass er wirklich keine Vorurteile hat, dass er jeden Menschen offen begegnet. So wie der Herr Jesus. Denn wir wissen das ja aus dem Philipper 2. Wir sollen so gesinnt sein, wie er war. Und er ist zu den Zöllnern und Sündern und Huren an den Tisch gegangen, hat mit ihnen gegessen, damit er ihnen die Umkehr predigen kann. Aber er hat sich hingesetzt, hat mit ihnen gegessen. Und die frommen Theologen damals, die Pharisäer, die waren empört. Das greift ja meinen Lebensstil an, meine Frömmigkeit. So wie ich denke, dass man vor Gott gut dasteht. Das greift er an. Aber er hat es trotzdem getan. Denn er ist nicht gekommen, um die Gerechten die Seele zu verhätscheln, um ihnen auf die Schultern zu schlagen und zu sagen, ihr seid gute Fromme, ihr seid so gute Gläubige. Das freut mich so. Dafür ist er nicht gekommen, sondern er ist gekommen, um den Sündern Buße zu predigen. Das sagt er ja selber mehrfach. Er ist gekommen, um die Sünder zu suchen und ihnen Buße zu predigen, dass sie von Herzen umkehren, ihre Gesinnung ändern und an seinen Namen glauben. Das lehrt er ihnen. Und das ist ja das, was uns auch Paulus dauernd versucht zu sagen. Wir werden nicht gerettet, weil wir gute Werke haben, sondern Buße und Glaube. Das sagt er uns. Apostelgeschichte 2. Und falls du jemanden kennst oder falls heute hier jemand sitzt und feststellt, ja, ich habe das ja nie getan, aber irgendwie, ich schaff's auch nicht. Gott hat die perfekte Lösung genau für dich. Und das meine ich so, wie ich sage. Apostelgeschichte 2, Vers 21. Da predigt Paulus nicht wiedergeborene Menschen. Menschen, die nicht so Buße getan haben und an Jesus Christus gläubig geworden sind, also zu Ungläubigen. Und er sagt zu ihnen, und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ein Missionar aus Japan erzählte mal, wie er das macht. In Japan hast du oft das Problem, die sind viel in Dämonie verstrickt und Okkultismus und wirklich in Bindungen. Und die haben einfach Angst, diesen Schritt zu wagen. Er bringt ihn einfach bei, den Namen des Herrn anzurufen, und es bricht jede Bindung. Es bricht jede Feigheit. Und das müssen wir uns mal eingestehen. Das größte Problem, dass sich ein Mensch bekehrt oder ein Gläubiger seine Sünde lässt und mutig zur Wahrheit steht, das größte Problem ist die eigene Feigheit. Und selbst das bricht es, wenn wir ehrlich den Namen Jesu anrufen. Der Vater ruft zum Herrn Jesus in den Evangelien: Ich weiß, dass du das alles kannst. Ich weiß, dass du meinen Sohn befreien kannst. Aber bitte hilf meinen Unglauben. Das ist den Namen des Herrn anrufen. Selbst wir Gläubigen, wenn wir verzweifeln an dem, was um uns herum passiert, an uns selber vielleicht, weil wir es nicht hinkriegen, weil wir einfach dem Wort nicht entsprechen, weil wir selbst noch dauernd in Sünde fallen, vielleicht auch immer wieder in dieselbe, den Namen des Herrn anrufen. Die Jünger auf dem Schiff, auf dem See Genezareth im Sturm, was tun sie? Sie rufen den Herrn an: Herr, hilf uns, wir kommen um. Okay, der Herr tadelt sie dann, weil sie haben ja was anderes gesehen. Sie haben nur noch die Wellen geguckt. Aber indem sie auf den Namen des Herrn anrufen, wenden wir den Blick weg zum Herrn Jesus. Und nichts kann einen Menschen dann noch zurückhalten, zu einer echten Wiedergeburt durchzudringen. Und dieser Name ist stärker. Wilhelm Busch erzählte mal, er saß im Gefängnis. Der saß ja öfter im Gefängnis im Nazi-Regime. Und einmal saß er da. Und es waren viele da, die, ich glaube, die sollten hingerichtet werden oder ins KZ kommen, und die wurden alle wahnsinnig um ihn herum. Es wurde laut und die Leute haben geschrien vor Verzweiflung. Und er sitzt da, ist ja auch ein normaler Mensch, so hart, wie er auch manchmal verkündigen könnte, aber er war ein ganz normaler Mensch mit einer ganz normalen Seele. Und er sitzt da und die Verzweiflung will aufsteigen. Und dann hat er nur eins gemacht, er hat einfach nur das gemacht, was hier steht. Er sagte einfach still vor sich hin: Jesus. Jesus. Er hat den Namen Jesu angerufen, sich an dem festgehalten. Das Irre war nur nicht, wenn ich es richtig behalten habe, nicht nur er wurde ruhig, sondern das ganze Gefängnis wurde dann ruhig. Ich sehe, Gott greift wirklich ein in dein und mein Leben. Auch wenn ich schon bekehrt bin und auch wieder verzweifle an mir selber, weil es irgendwie nicht weitergeht und alles um mich herum in der Gemeinde vielleicht nicht stimmt. Wenn wir den Namen anrufen, bricht es alles. Und dann kommen wir weiter. Wir kennen ja alle den berühmten Vers, Johannes 3,16. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Gott hat es gefallen, über den Glauben an Jesus Christus Errettung zu geben. Nicht ich mache was, auch wenn es mir zu einfach ist. Alle glauben. Und dann kommen wir zu Johannes 7, Vers 38. Da ist eine wichtige Wahrheit drin, die heute leider nicht mehr viel gilt. Wir hatten ja am Anfang diese Stelle, auch so eine 3,16-Stelle aus dem 2. Timotheusbrief, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Wir haben die Irrtumslosigkeit der Bibel, und die wird seit 100 Jahren angefochten wie sonst nichts auf dieser Welt. Das sind nur so Erfahrungen, die Menschen vielleicht mit Gott gemacht haben. Und wusstet ihr, dass es gab nicht einen Propheten Jesaja, es gab vier. Die einzige Begründung dafür ist, man kann doch nicht die Zukunft vorhersehen. Das ist die einzige Begründung. Gut, die Menschen können es nicht, aber Gott kann es den Menschen sagen. Und dann steht hier im Johannes 7, Vers 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wir können uns unseren Glauben nicht zusammenbauen, wie es uns gefällt. Heute ist super modern, wenn ich finde eine Bibelstelle und da mache ich mir meine eigenen Gedanken dazu, dann spinne ich die weiter. Dann habe ich mich nur inspirieren lassen von dem Bibelvers. Aber wir müssen genau reingucken, was steht da eigentlich und wie soll ich glauben? Das haben wir mal gemacht. Da haben wir uns ganz in Ruhe Hebräer 11 angeguckt und geguckt, wie sollen wir glauben? Und wie geht es dann weiter als Gläubiger? Aber es soll sein, wie es die Schrift sagt, nicht wie ich mir das vorstelle. Und dann gucken wir mal uns einen Vers an aus diesem Hebräer, Kapitel 11. Nämlich Vers 6, Hebräer 11, Vers 6. Und da steht, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Das sind zwei Dinge, also das ist klar, keiner kann zu Gott kommen, Buße tun und an Jesus Christus glauben, wenn er nicht glaubt, dass er existiert. Funktioniert nicht. Und dann steht hier ja noch, er muss glauben, dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Und das kennt vielleicht ein oder andere aus dem Matthäus 7. Wer suchet, der findet. Und das haben wir, da haben wir ein Problem im Deutschen. Wir haben ja so, uns fehlt ja eine entscheidende Zeitform. Eine fortlaufende Gegenwart. Wer Englisch hat in der Schule, der kennt Simple Present. Eine Sache, die man dauernd, überdauernd tut. Und wer wirklich ernsthaft, überdauernd sucht, bis er es gefunden hat, der wird finden, sagte Jesus. Und Gott wird die belohnen, die ihn suchen. Also wenn du jemanden kennst, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn Gott sucht, den hol dir hin, der ist hier richtig. Dem wird das Wort dann auch erreichen, wenn er wirklich Gott sucht. Das sind die, die dann zu einer echten Bekehrung durchdringen können. Und Gott wird so jemanden immer belohnen. Immer. Und dann haben wir hier, wir kommen jetzt langsam zum Glauben an Gott. Und vielleicht erinnern wir uns an Hebräer 11, 1. Der Glaube ist eine Realisierung dessen, was man hofft. Wenn meine Hoffnung der Jesus ist und ich mich auf sein Wort verlasse, weil es die Wahrheit ist, dann bewirkt der Glaube an ihn, dass ich hingehe, und es tatsächlich umsetze, es tatsächlich tue. Wisst ihr, ich hatte ja eben was von der perfekten Lösung gesagt, es gibt noch eine. Diesmal für uns Gläubigen. In 2. Korinther Kapitel 4, Vers 13. Das ist so eine Stelle, das ist eigentlich nur ein Nebensatz, aber da liest man so schnell drüber und dann verzweifelt man an der Gemeinde, an sich selber, an allem überhaupt. Und da steht im 2. Korinther 4, Vers 13, da wir wissen, dass der, Vers 13 ist es, weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet zu glauben, auch wir, und darum reden wir auch. Wir haben den Geist des Glaubens als Gläubige. Wir können durch den Glauben das tun, was Gott von uns fordert. Und darin dürfen wir wachsen. Wenn sich einer frisch bekehrt hat, der schafft nicht alles zu machen. Der schafft manchmal gut auszusehen, weil er so ganz frisch wie ein frisch Verliebter ist. Aber das geht ja irgendwann weg. Und dann fangen wir an, mit der Sünde zu ringen, mit unserer eigenen Verdorbenheit, mit dem ganzen Einfluss der Welt. Und wir haben eine Zusage. Wir Gläubigen haben in uns den Geist des Glaubens. Wir können alles realisieren. Und darin dürfen wir wachsen und weitergehen und wirklich das tun, was Gott von uns will. Wir können aushalten, dass die Umstände schwierig sind, in denen wir leben, dass sie vielleicht manchmal unerträglich sind. Aber wir haben den Geist des Glaubens, dass wir drunter bleiben können, dass wir es aushalten können, solange Gott will, dass wir drinstecken. Das können wir tun. Aber dann, wo wir immer explodiert sind, da können wir dann auf einmal cool bleiben. Am Anfang vielleicht 5 Minuten, aber später 1 Stunde. Das können wir machen, weil Gott uns den Geist des Glaubens gegeben hat. Wir können es verwirklichen. Und dann 2. Korinther 12, 20. Und jetzt kommen wir wirklich zu dem, zu uns Gläubigen. Also ich rede jetzt ganz bewusst zu denen, die bekehrt sind. 2. Korinther 12, 20 und 21. Denn ich fürchte, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich wünsche, und ihr könntet auch mich so finden, wie ihr nicht wünscht. Es könnte Streit unter euch sein, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhen, sodass mein Gott mich nochmals demütigt bei euch, wenn ich komme und ich trauern muss über viele, die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan haben wegen der Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie begangen haben. Das schreibt der Paulus nicht zu den Ungläubigen. Das spricht er nicht zu den Athenern auf dem Areopag. Das schreibt er den Gläubigen. Und wir sind ja hier in Korinth, die Gläubigen sind ja schon so weit, dass sie ja schon angefangen haben, wieder umzukehren von ihrem unordentlichen Wandel in der Gemeinde. Das haben sie ja schon längst begonnen. Und jetzt schreibt er zu ihnen hier, es könnte sein, dass es unter euch etwas gibt. Ist euch das aufgefallen? Das sind alles sündende Zunge. Das sind die Sünden, die wir mit der Zunge begehen. Den Streit, die Eifersüchteleien, das Explodieren und die Verbreitung von Gerüchten, schreibt ihr, das Aufgeblasensein, die großen Sprüche klopfen. Und da müssen wir Gläubigen aufpassen. Und dass wir, wenn das bei dir oder mir der Fall ist, dass wir dann Buße tun. Und es sein lassen, nicht nur finden, ja, das passiert mir halt immer und das ist ja so, wir machen ja immer Fehler, und dass wir uns darauf ausruhen, dass es die Gnade gibt, die uns ja immer vergibt. Und dabei haben wir vielleicht schon lange vergessen, dass wir dafür überhaupt mal beim Herrn um Vergebung bitten sollten. Schon gar nicht bei meinem Bruder oder Schwester, oder? Und da müssen wir wachen drüber. Und wenn das bei uns läuft, dann müssen wir Buße tun. Und dann gucken wir mal hier später, da sagt ja Paulus, ja am Schluss haben wir gelesen, die zuvor schon gesündigt haben und nicht Buße getan haben wegen der Unreinheit. Das ist die Quelle. Wenn ich mich nicht mehr reinigen lasse durch Jesu Blut, indem wir die Vergebung haben. Wenn wir das aufgegeben haben, denn das ist so und das wird sich auch nicht verändern. Wir werden immer sündigen. Wir werden hoffentlich weniger sündigen in Zukunft. Aber das wird immer da sein. Und das Problem, und das ist die große Gefahr, das ist wie in einer Ehe. Wenn man aufhört, miteinander zu sprechen, aufhört, beim anderen auch um Vergebung zu bitten, wenn man das Gegenüber verletzt hat, dann lebst du dich auseinander und irgendwann ist es kaputt. Es ist so kaputt, dass die Leute dann keinen Mut mehr haben, weiterzumachen. Das geht so kaputt, dass da einer untreu wird. Und die Gefahr haben wir auch, Gläubigen, das möchte ich mal betonen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen und Gott ist souverän, das ist keine Frage. Aber wenn ich anfange zu schludern und mich nicht mehr reinigen lasse durch Jesu Blut, wenn ich das durchziehen, also durchhängen lasse und sagen, ach, das ist nicht so schlimm, dann sorge ich dafür, dass der Bund zerbricht. Da müssen wir wieder lernen, wir Gläubigen, dass wir, und sind wir mal ehrlich, ich glaube, hier sitzt, also ich könnte nicht sagen, dass ich jetzt absolut sauber bin von Vers 20. Von den Sünden der Zunge. Ich kann das nicht sagen. Kannst du das sagen? Schon deswegen müssen wir heilig drüber wachen, dass wir immer wieder, dass wir lernen, wie Gott zu sein, nämlich eifersüchtig zu sein und über diese Beziehung zu wachen, dass da keine Sünde reinkommt. Dass da keine Selbstsucht reinkommt, dass wir zum Herrn Jesus bringen und uns reinigen lassen und wirklich aufs Neue unsere Einstellung, unsere Gesinnung prüfen und es rausschmeißen aus unserem Herzen. Und das können wir tun, weil wir den Geist des Glaubens haben. 2. Petrus 3,9, der letzte Vers. Und wer jetzt eingeschlafen ist, der darf wieder aufwachen, wir sind gleich fertig. 2. Petrus 3, Vers 9. Vielleicht vorher eine kleine Geschichte. Ich weiß nicht, wie viele kennen von euch Samuel Hepig? Ist Missionar in Indien, deutscher Missionar. Ist immer interessant, über den mal was zu lesen. Das war so ein Kaliber, den haben sie ja gesagt, wenn wir dich aussenden sollen als Missionar, da musst du Hebräisch und Griechisch lernen. Und er ist hingegangen, voll Heiligen Geistes und total verwurzelt in der Schrift, ist auf eine Brücke vom Bach gegangen, hat sein Hebräisch Buch genommen, hat es ins Wasser geschmissen, hat es versenkt und hat gesagt, auf das du nicht sagst, du hättest Abraham reich gemacht. Also sich ganz auf Gott verlassen, auf sein Wort, ohne Bildung, ohne alles. Haben sie ihn, ist er vor das Komitee gegangen und dann hat er denen gesagt, ich habe mein Hebräisch Buch versenkt, das hat keinen Sinn, ich bin halt nicht intellektuell veranlagt, ich kann das nicht lernen. Heute wäre er disqualifiziert, den Sender als Missionar. Keine Missionsgesellschaft, die haben ihre Kriterien, wenn du denen nicht entsprichst, Pech gehabt. Die haben ihn trotzdem ausgesendet, weil sie gerochen haben, da ist was. Den will Gott haben, haben sie nach Indien geschickt. Und dann ist er nicht zu den Indern gegangen, sondern erst damals zu den englischen Besatzern gegangen. Da gab es das englische Commonwealth noch. Und dann, die kannten den auch irgendwann alle, wie klar der das Evangelium und Buße und Glaube predigt. Und dann kommt so ein neuer Offizier dahin, ne? Ein Offizier, hochdekoriert, die Nase bis in den Himmel und sagte dann irgendwas, ach, das stimmt doch gar nicht, was du alles erzählst. Wir haben doch eh keine Seele. Wenn wir sterben 2 Meter unter der Erde, ist Schluss. Und dann steht dieser Samuel Hebig auf, so ein Schrank, 1,90 groß. Und die wussten, alle, die den kannten, die wussten, oh, jetzt kommt was. Jetzt kommt richtig was. Der stellt sich hin, hebt so einen Stuhl hoch und zeigt den allen, stellt ihn auf den Boden und gibt ihm so einen Stoß und der fällt um. Und dann geht er zu einem Offizier und stellt ihn hin und gibt ihm so einen Stoß und der wird sauer. Mich ein Offizier der englischen Krone. Was fällt dem kleinen Mann hier? Gut, er ist groß, aber was hält diesem Unterschichtmenschen eigentlich ein? Und zieht sofort seinen Degen und will auf den losgehen. Und er sagt, siehst du, jetzt habe ich dir bewiesen, du hast deine Seele. So radikal geht es manchmal. Und diese Seele muss losgekauft werden. Und jetzt 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus. Und in diesem Kapitel geht es ja, dass er wiederkommt. Und die Leute sagen, ach, der hat bis heute verzogen, der Jesus kommt nie wieder. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jeder Raum zur Buße habe. Gott schafft so eine perfekte Erlösung. Und jeder, der wirklich von Herzen umkehrt, sich Gott unterwirft, den Namen Jesus anruft, wird gerettet werden. Er kriegt den Geist des Glaubens. Er kann alles verwirklichen. Er kann in allem wachsen. Er ist fähig gemacht dazu. Und dann kommen wir hin und sagen, ach, der kommt noch lange nicht, das ist doch alles nicht so streng, das müssen wir nicht so ernst nehmen. Ach, Gottes Moralvorstellung, das können wir auch ein bisschen ausweiten. Ernsthaft? Gott zieht doch nicht heraus, weil er vielleicht nicht will oder weil es ihn nicht geben würde oder weil alles nicht stimmt, sondern hat er es langmütig, dass du und ich umkehren von unseren Wegen. Dass du, wenn du nicht gläubig bist, von deinem bösen Weg in die Hölle umkehrst, den Namen Jesus anrufst, dich völlig seinen Vorstellungen unterwirfst. Und für uns Gläubigen gilt das ja genauso. Dass wir drüber wachen, was bei uns im Herzen drin ist und was rauskommt. Und das zum Herrn Jesus bringen, wirklich umkehren, wirklich mit aufräumen und darauf vertrauen, dass wir es ändern können.